Ich freue mich, dass ich heute wieder bei euch sein kann, immer in regelmäßigen Abständen, ja, und ich komme gerne. Ich möchte gerne mit uns beten. O, komm, du Geist der Wahrheit, und kehre bei uns ein. Verbreite Licht und Klarheit, verbanne Trug und Schein. Gieß aus dein heilig Feuer, rühre Herz und Lippen an, dass jegliche Treue den Herrn bekennen kann. Beschenke uns mit deiner Gegenwart, gib uns Kraft und Gnade zum Hören, zum Reden und zum Leben. Amen. Bevor ich mit der Predigt anfange, wollte ich gerne was ganz Persönliches sagen. Ich glaube, hier in dieser Gemeinde ist ja die Hoffnung auch auf die Wiederkunft Jesu lebendig. Das ist nicht überall so. Manche denken, naja, irgendwann kommt das, aber das richtige Warten auf den Bräutigam Jesus ist schon was anderes. Ich habe diese Woche Nachrichten gehört, öfter schon gehört, dass in Israel ein Tempel wiedergebaut werden soll. Habt ihr schon gehört, da hat man ja seine Zweifel. Ich habe immer gedacht, naja, ich weiß nicht, ist die Gemeinde Jesu der Tempel Gottes oder ist auch richtig, aber wird das wirklich so sein? Habt ihr mitbekommen, dass in Israel gerade ziemlich viel Unruhen sind, politische Unruhen? Und einer der Gründe ist, dass in der Regierung Leute sind, die ja tatsächlich einen neuen Tempel bauen wollen und das vorantreiben. Und dass das so ist, dass Leute, die jetzt bisher nicht auf den Tempelberg gegangen sind und durften, auch in die Al-Aqsa-Moschee, die ja auf diesem Tempelberg steht, die das gemacht haben und dadurch auch Unruhen entstanden sind und das auf einmal ein öffentliches Politikum ist. Für mich eine Freude und eine Bestätigung, dass tatsächlich sich die Verheißungen Gottes erfüllen. Dass Jesus wiederkommt und dass wir uns darauf freuen dürfen, als die, die ihm gehören. Denn er kommt ja auch wieder und holt uns. Und die vielen Dinge dieser Zeit, die politischen und die Unruhe dieser Welt, sind ja auch ein Zeichen. Aber gerade das wollte ich euch gerne sagen. Und dazu gehört natürlich auch mein Thema. In der Zwischenzeit, zum ersten Kommen Jesu und im zweiten Kommen, ist ja die Situation, dass wir tatsächlich in eine Kampfsituation hineingestellt sind. Und das merkt man auch an diesen politischen Ereignissen. Das Volk Gottes ist wieder in seinem Land, seit 48, und die Dinge bewegen sich auf das Kommen Jesu zu. Und dass diese Ereignisse Widerstand erregen, das ist ein ganz deutliches Zeichen, dass es dem Fürsten der Finsternis nicht gefallen kann. Dass er nicht mehr viel Zeit hat und er wehrt sich. Und er greift besonders auch die Gemeinde Jesu an. Das erleben wir auch und ihr wahrscheinlich auch. Aber es ist so, dass gerade dann wir auch zum Kampf, zum Widerstand gegen das Böse aufgerufen sind. Ich habe zu Hause ein Buch. Das ist noch von Wilhelm Busch. Da hat er geschrieben, Verkündigung im Angriff. Verkündigung im Angriff. Das war ja so ein Stück sein Thema, wer ihn kennt. Also unter anderem auch das Wort Jesu. Ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Kennt ihr den Spruch? Das ist doch Kampf vorausprogrammiert. Wie kann das anders sein, wenn wir als Schafe unter die Wölfe kommen? Das geht doch gar nicht anders, als dass es zerrissene Hosen gibt, oder? So. Ich habe vor Jahren einmal einen Hauskreis gehabt in der Gemeinde, wo ich als Pastor Prediger war. Und da hatten wir dieses Thema in irgendeiner Form auch im Hauskreis. Und dann haben wir ein Lied gesungen. Ich meine, es wäre das Lied gewesen, das ich damals im TVM gelernt habe, wir stehen im Kampfe alle Zeit, doch soll es uns nicht grauen. Sowas haben wir gesungen Und als wir das Lied gesungen haben, hat eine jüngere Frau gesagt, das geht doch nicht, wir sind doch keine Militaristen. Christsein heißt doch Liebe und so. Da sind wir in eine heftige Diskussion geraten, gemerkt, die Frau hat überhaupt nicht verstanden, um welchen Kampf es sich hier handelt. Und dass wir automatisch, ja, wenn wir uns zu Jesus bekehren, wenn du zu Jesus dich hingewandt hast, dass wir dann in die Kampfsituation reinkommen. Das kann dem Fürsten der Finsternis überhaupt nicht gefallen, dass irgendjemand ihm entrissen wird und den Weg mit Jesus geht und damit automatisch in eine Feindschaft zum Fürsten der Finsternis gestellt ist. Das brauchen wir gar nicht uns suchen. Das ist einfach Fakt. Und ich möchte uns dazu einen kurzen Text lesen, auch von Paulus an Timotheus, 1. Timotheus 6, die Verse 11 und 12. Und da dürfen wir uns ganz persönlich angesprochen fühlen, denn wir merken auch gleich, der Text beginnt so an, er spricht uns persönlich an. Paulus schreibt das an einen jungen Mitarbeiter, Timotheus, der vermutlich, wenn man die Briefe so liest und den Inhalt, dann kann man denken, der Timotheus war ein bisschen ein ängstlicher Mensch oder ein junger Mann, der noch nicht so ganz voll in dieser Überzeugungskraft stand und er brauchte Ermutigung. Und so sagt Paulus zu ihm, schreibt ihm, aber du, Gottesmensch, das sind wir ja auch, jage aber nach der Gerechtigkeit, der Frömmigkeit, dem Glauben, der Liebe, der Geduld, der Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist und bekannt hast, das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Du Gottesmensch, der erste Satz hier, der anfängt, jage aber nach der Gerechtigkeit, all diesen christlichen Attributen. Naja, da steht es ja. Jage aber nach, das ist nicht, hi, das ist anders. Das ist, jagen ist, ich habe in meiner neugenesischen Pidgin-Bibel Illustrationen gehabt zu bestimmten Texten. Und zu diesem Text war ein Läufer, ein Wettläufer, mit einem als Strichmännchen gezeichnet. Da war nur ein Fuß auf dem Boden, der andere so und so stand er da. Jagen. Nicht gemütlich, sondern wir sind aufgefordert zu jagen. Uns mit ganzem Einsatz, und wir, du hast ja den Text vorhin vom Wettkampf gelesen, das gewinnt man nicht, wenn man nicht richtig alles gibt. Nur einer gewinnt den Siegespreis, das ist hier gemeint. Und Paulus fordert den Timotheus auf, mach das so, hab diese Haltung, diese innere Haltung, gib alles. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ich habe eine Schwester, die hat mir als junger Mann, das habe ich mir irgendwo aufgehoben, so einen Zettel mal zugesteckt. Das heißt, sich selbst bekriegen ist der schwerste Krieg. Sich selbst besiegen ist der schönste Sieg, zu dem, was du vorhin sagtest. Sich selbst bekriegen ist der schwerste Krieg. Sich selbst besiegen ist der schönste Sieg. Ich habe einige Punkte dazu, drei oder vier. Vier, ja. Verschiedene Kampfsituationen, in die wir automatisch gestellt sind. Und zwar ganz am Anfang, als die beiden ersten Menschen noch nicht Sünde kannten, fing dieses Thema an, der Kampf. Sie waren unschuldig. Sie haben im Paradies gelebt, das ist die schöne Geschichte. Man stellt sich das immer schön vor, Paradies. Werden wir auch mal wieder in einer besonderen Form erleben, wenn Jesus wiederkommt im tausendjährigen Reich. Aber hier war es so, da kommt der Böse in Form der Schlange und flüstert der Eva zu und fragt, was ist das denn? Ihr habt da einen Baum im Garten, von dem sollt ihr nicht essen. Und dann kommt er nach einer einleitenden Rede dazu und sagt, sollte Gott wirklich gesagt haben? Das ist die erste und schlimmste Versuchung, wenn wir Gottes Wort in Zweifel ziehen. Wenn wir die Aufrichtigkeit Gottes nicht mehr akzeptieren. Das ist der Anfang. Da kommt alles danach, aber das ist der Schlüssel. Und es ging gleich weiter. In unserem Herzen beginnt die Geschichte. Einflüsterung des Bösen, die kennen wir alle. Die Stimme, die sonst niemand hört, außer du und ich, in unserem Herzen. Das war bei den beiden ersten Menschen so. Und dann wissen wir, dann begann das Drama des Sündenfalls, das die ganze Welt bis uns auch umfängt. Nun, zum Blick auf den zweiten, nehmen wir den zweiten, der Erstgeburt, der erste Geburt, der zweite geboren, Kain und Abel, da ging das gleich weiter und es wurde dramatisch bis zu einem Mord. Und das Fatale ist, dass man merkt, wie trotzdem Gott diesem Kain warnt vor dem Geschehen, bevor es geschieht, es trotzdem geschieht. Da merkt man, wie tief und schwer der Sündenfall schon sein Unglück angerichtet hat. Und ich lese mal kurz den Abschnitt, wie es da steht hier. 1. Mose 4. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer. Aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Der Neidfaktor ist schon da. Kennt ihr das auch? Immer den Blick auf den Nächsten vergleichen und dann kommt man schlechter dabei weg und dann kommt all die anderen Folgen bis zum Hass und Totschlag. Und dann lässt Gott ihn nicht allein in diesem Gedankengang, in diesem ersten bösen Gedankengang, greift Gott ein und sagt, da sprach der Herr zu Kain, warum ergrimmst du, warum? Und warum senkst du deinen Blick? Das ist auch so eine Form von Bosheit, wenn Menschen den Blick senken oder einem nicht mehr in die Augen schauen können. Immer die flatternden Augen hin, kennt ihr das? So war das damals auch. Und dann sagt Gott dem Kain, ist nicht also, wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen, aber du herrsche über sie. Das ist die Aufforderung und sagt, das ist der Kampf. Kennt ihr diesen Kampf im Herzen? In vielfältiger Form? Und gibt uns Gott den Auftrag, herrsche über sie und er gibt uns gleich auch die Kraft dazu. Den Heiligen Geist. Wenn wir darum bitten, haben wir vorhin auch ähnlich gesungen im Lied, ja? Und dazu sind wir aufgefordert, diesen Kampf im Herzen ständig zu führen. Das ist nicht eine Eintagspflege. Das haben wir jeden Tag. Aber wie das so im Kampf ist, man kann auch kampferprobt sein. Die geistlichen Muskeln stärken, indem man überwindet. Übrigens, in den 7-Cent-Schreiben, in der Offenbarung, steht in jedem dieser Cent-Schreiben der eine Satz, wer überwindet, wer überwindet, wer überwindet. 7-mal. Das heißt, alle Gemeinden sind in diesem Kampf und sollen überwinden. Und ihr auch. Und ich auch. Das ist der Kampf, in den wir gestellt sind. Den haben wir uns nicht ausgesucht, der ist uns verordnet. Aber wir wollen ihn annehmen und ihn auch führen. Und das ist eine Sache zwischen Gott und dir, in der Stille des Kämmerleins, mit der Bibel, alleine, wo immer du bist mit Gott, diesen Kampf zu kämpfen. Wenn die Versuchung an uns herantritt, sagen, nein, ich will mit Jesus gehen. Der zweite Gedanke, der Kampf zwischen Familie und Jesus. Das steht explizit so im Neuen Testament. Wisst ihr das? Wahrscheinlich kennt ihr die Stelle, ich werde es euch vorlesen. Heißt es Entzweiungen um Jesu Willen. Matthäus 10, die Verse 34 bis 39. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter. Und die Schwiegermutter mit ihrer Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Das sind die Märtyrer, an die wir denken. In Nordchina oder in China oder in Nordkorea oder anderswo und in muslimischen Ländern. Es wird gestorben, um Jesu willen. Wir sind gut dran, sage ich mal. Oder ich weiß nicht. Die Märtyrer haben ja im Himmel einen besonderen Platz. Vielleicht sind die privilegiert, aber das ist nicht leicht. Viele erleben Jesus als den, der sie durchträgt. Ja, Entzweiung um Jesu willen. Das ist doch so, vielleicht der Erfahrungswert von euch auch oder von vielen, wenn ihr in einer Familie groß geworden seid, wo man Gott nicht kennt, nicht mit ihm lebt. Und da bekehrt man sich auf einmal und da kommt man in ein völlig anderes Feld. Es gibt ja viele Geschichten, die man schon gehört hat, wahrscheinlich ihr auch. Da kommt jemand nach Hause und sagt, oder er fängt an, er sagt es nicht, er fängt an zu beten. Und das fällt auf. Und dann wird er verspottet, vielleicht auch behindert. Er wird ausgestoßen, das ist in den muslimischen Ländern so. Wenn jemand Jesus nachfolgt, dann ist er Todfeind. Dann muss er um sein Leben fürchten. Aber das ist bei uns nicht so schlimm, aber es ist immerhin, es kann ja ein Problem geben, wenn du konsequent Jesus nachfolgst in einem Umfeld, das gottfeindlich ist, dann kommt der Widerstand. In der Familie. Ja, in der Familie. Vater, Mutter. Es geht letztlich um die Liebe zu Jesus. Hat er den ersten Platz vor dem Ehepartner, vor den Kindern, vor den Verwandten? Als meine Frau und ich verlobt waren und wir gemeinsam wussten, wir gehen in den Dienst, als junge Menschen haben wir gesagt, so wollen wir es handhaben. Jesus soll vor dir stehen, umgekehrt auch. Jesus zuerst. Nicht ei, ei, nein, Jesus zuerst und dann kommst du mit deinen Bedürfnissen und ich auch. Es ist so gemeint. Am Schluss heißt es, wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und das ist der Kampf, der da ist. Kleines Beispiel, als ich Pastor war, Prediger war, ich hatte auch eine große Gemeinde in Süddeutschland, im Kaiserstuhl und meine Kinder, ich habe 6 Kinder, sind alle erwachsen, verheiratet, haben auch alle Kinder. Inzwischen damals, als sie Teenies waren und jünger, da gingen die in den Jugendkreis, freitagsabends war Jugendkreis, es war von 8 bis 10 und um 10 Uhr war dann Schluss und dann war so eine bestimmte Fraktion in der Jugend, die hat sich dann getroffen und dann gingen die in die Kultkneipe Gleis 1. Das war bei Freiburg, Ottgottenheim heißt der Ort, da war so eine Kultkneipe, da gingen die abends immer nach der Jugendstunde am Freitagabend hin. Ich habe das nicht für gut geheißen, aber was soll man mit jungen Leuten machen? Die Faust auf den Tisch geht nicht, ja, oder? Kann man nicht. Und dann haben meine Kinder mich bedrängt, die dann auch Teenies waren. Papa, du bist immer so streng, warum dürfen wir da nicht mit? Ist doch gar nichts dabei und so. Eine heiße Diskussion fand statt am Freitagabend nach der Jugendstunde. Und es war so, dass man dann plötzlich nicht mehr weiß, was man sagen soll. Kennt ihr das? Und dann fiel mir ein, im Flur bei uns hängt ja dieses schöne alte Gemälde, das Bild von dem breiten und schmalen Weg. Könnt ihr euch vielleicht im Internet mal aussuchen, findet man. Also breiter und schmaler Weg, ein altes gezeichnetes Bild, hat mich schon als Kind beeindruckt und es ist immer noch aussagekräftig. Habe ich dieses Bild abgehängt, habe es auf den Küchentisch gelegt und habe gesagt, Kinder, schaut mal hier, der Weg und den, welchen wollt ihr gehen? Ich möchte den und dass ihr den Weg geht, den kleinen, schmalen. Und dann war die Diskussion zu Ende. Das heißt aber nicht, dass die Versuchung zu Ende war. Es kam immer wieder im Leben, bei meinen Kindern auch. Und man muss diesen Kampf beständig führen, nicht nachlassen. Ich bin froh, dass alle meine Kinder ja, mehr oder weniger mit Jesus gehen. Unterschiedliche Gemeinden. 2 sind auf der anderen Seite vom Ozean, Kanada und USA. Eine geht in die Mega-Church, das mag ich auch nicht so, aber das müssen sie selber wissen. Jedenfalls, sie gehen mit Jesus und das ist wichtig. Ich bete jeden Tag für sie, dass sie doch den Weg finden zum Ziel, dass wir gemeinsam dahin kommen, wenn Jesus kommt, dass wir zuerst bei ihm sind. Ja, das ist die persönliche Seite. Es gibt so viele Aspekte dazu. Aber jetzt der dritte Gedanke. Der Kampf in der Mission, eine Welt für Gott zu gewinnen. Das war ja mein Lebensthema. Bevor ich in die Mission ging, war mir das klar. Der Missionsbefehl Jesu lautet, müsst ihr wahrscheinlich alle auswendig können, das heißt, mir ist gegeben alle Gewalt. Das war, wenn ihr die Situation mal lesen wollt, Matthäus 28 im Schluss, hat Jesus nach der Auferstehung seine Jünger an einen Berg, wo das war, in Galiläa berufen, kommt dahin, da treffen wir uns, und da wird so ganz kurz geschildert, da kamen sie vor ihm hin, und es waren nur 11, der eine war nicht mehr da, und da heißt es, einige fielen hin vor ihm und beteten ihn an, und andere zweifelten. Es war also eine gemischte Gesellschaft, und ja, nach den dramatischen Ereignissen in Karfreitag und Ostern waren sie alle irgendwie traumatisiert. Und dann diese Situation, und dann sagt Jesus, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Punkt. Glaubt ihr das? Und dann sagt er, darum geht ihr hin und macht zu Jüngern alle Völker. Lehrt sie halten, was ich euch befohlen habe, und taufe sie im Namen des Vaters und so weiter. Denn ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, zeitlich und räumlich. Hier auch, er ist da. So, das hat er gesagt. Und nun sind ja fast 2000 Jahre vergangen seither. Und jetzt schaut euch die Welt an. Die Welt ist nicht besser geworden, aber das Evangelium wird in allen Völkern gepredigt. Ich war in Neuguinea. Neuguinea ist ja so das allerletzte Land gewesen, das das Evangelium angenommen hat. Da waren Kannibalen. 1922 gab es die letzten Kannibalen. 1922. Also 101 Jahre her. Noch gar nicht so lange. Und wenn man da hinkommt, und wenn man da jetzt heute hinkommt, dann zum Beispiel in der Hauptstadt. Ich habe am Schluss in der Hauptstadt gewohnt und gearbeitet. Dann ist um 10 Uhr Straßenfeger. Die Kirchen sind voll. Am Sonntag früh. Der Verkehr, das merkt man, nimmt ab und man guckt überall, die Kirchen sind voll. Es waren Kannibalen. Und ich habe auf einer Insel gearbeitet, längere Zeit. Die war umgeben von vielen kleinen Inseln. Also eine größere Insel, so 80 mal 40. Und die war umgeben von vielen kleinen Inseln. Die kleinste Insel war mit 53 Christen. 53 Menschen haben da gelebt. Und da haben wir Gemeinden entdeckt, und das ist, geht ja so, die Vorstellung, man fährt übers offene Meer, man weiß, in diese Richtung ist die Insel, man fährt, das Meer sieht man, nichts, auf einmal taucht im Horizont ein Punkt auf. Man fährt näher, merkt man, das ist ja Land, und dann sieht man Bäume, und dann sieht man, das ist eine Insel, und dann kommt man hin, da sind vielleicht 100 Menschen. Oder 53. Und die sind Christen. Bis ans Ende der Welt. Da, wo der Prellenzaun ist, wo nichts mehr ist, da ist Jesus hingekommen. Ist das nicht toll und erstaunlich? Machet zu Jüngern alle Völker. Das ist erstaunlich, was passiert ist. Das Wort Gottes hat sich erfüllt. Und wenn man, interessant ist, wenn man ein bisschen, das war ja auch mein Leben, sich mit der Missionsgeschichte befasst, dann ist das gigantisch. Wunder über Wunder, wie das Evangelium zu Menschen gekommen ist. Ich habe jetzt ein Buch gelesen von dem Bruder Andrew. Kennt ihr das? Der Bibelschmuggler da. Eine Geschichte voller erstaunlicher Wunder. Aber das ist nicht das einzige Buch. Ich will nur vielleicht ein Beispiel nennen. Bei uns in der Gegend, etwas weiter weg, aber nicht weit weg, da ist der Missionar der Hessen oder der Deutschen, das weiß ich, weiß nicht, ob ihr das wisst, der Bonifatius. Schon mal gehört? Mal ein Geschichtsbuch nachgucken. Viele wissen das gar nicht. Das war ein irisch-schottischer Mensch. Der kam ganz alleine von da oben und er hat die heidnischen Götter unserer Vorfahren gesehen. Donau war der Gott. Und bei Ziegenhain, das ist da drüben im Hessischen, da gab es eine Donaueiche. Das war der Ort der Götter. Da hat Gott drin gewohnt, deren Gott. Und als Bonifatius gemerkt hat, das ist der Haken bei denen, dass dieser Ersatzgott einfach das Hindernis ist, dass sie Jesus annehmen. Wisst ihr, was er gemacht hat? Der hat eine Axt genommen und hat die Eiche gefällt. Aber mit einer Eiche mit der Axt fällen, das ist ja nicht so eine Kleinigkeit. Und die Leute haben gesagt, das macht nur nicht, der wird dich erschlagen, der Donaugott. Und der Bonifatius hat die Axt an die Wurzel gelegt, den Baum gefällt. Und das war der Knackpunkt, wo diese Leute in dieser Gegend, auch bei uns in Hessen, sich zu Jesus gewandt haben. So fing das an, dramatisch. Stell euch das mal vor, da ist ein Mensch und alle sind feindlich gesinnt. Und das ist ja gar nicht so einfach. Vielleicht nur ein Beispiel. Vor etwa 140 Jahren, da wo ich war, in Neuguinea, auf der Insel Manus, die Leute haben das nicht gewollt, das Evangelium. Es war nicht so, die haben nicht gesagt, schön, Missionar, dass du kommst, jetzt bekehren wir uns alle gar nicht. Das Erste, was war, sie rannten alle in den Busch und abgehauen. Und die haben alle möglichen Tricks angefangen, die Missionare, die wollten zwei Dinge, die in der Mission wichtig sind. Einmal die Krankheiten, die tropischen Krankheiten, da hatten sie Abhilfe, und dann Schulen, wo sie dann lesen konnten, auch das Evangelium verstehen konnten. Das haben die gemacht, die Missionare. Ja, die Leute kamen nicht, sie waren nicht einzeln für Schulen. Da fielen ein, haben die beobachtet, diese Leute haben eine Vorliebe für Schweine. Die essen gerne Schweinefleisch. Schweine. Und dann haben sie sich Ferkel besorgt und haben Schüler dafür eingetauscht. Wer einen Schüler schickt, der kriegt ein Schwein. So fing das an. So fing das an. Also, und das war viel schwieriger. 9 Jahre lang hat das gedauert, bis sich der Erste taufen ließ. 9 Jahre. Hier seid ihr schneller dran. 9 Jahre. Und einer der beiden Missionare, die da als Pioniere waren, ist heimgegangen nach dem Ersten Weltkrieg. Der andere hat gesagt, ich kann nicht gehen. Wenn ich gehe, dann ist hier nichts mehr. Ist geblieben. Nach 9 Jahren kam seine Braut. Beide waren verlobt gewesen. Durch den Ersten Weltkrieg. Und die sind geblieben. Die haben ein Opfer gebracht. Das war der Missionar Döbke. Der ist in dieser Kirche, evangelische Kirche von Manus, eine große väterliche Figur. Ein Mann voller Wunder. Gott hat es getan. In der Mission, wie gesagt, sucht mal, wenn ihr Biografien von solchen Leuten. Es gibt viele, wie interessant, wie lebensermutigend, geistig ermutigend. Und schließlich die große Sache, ja, der Kampf mit den falschen Lehren. Die Verwirrung in der geistlichen Welt ist sehr groß. Wer sich ein bisschen auskennt, der weiß das. Aber das war ja nicht neu. Jesus hat davon gesagt, Matthäus 24, die Endzeitrede hat er gesprochen davon, wenn Jesus wiederkommt, bevor er wiederkommt. Ich lese mal ausschnittweise. Und als er auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, als sie alleine waren, und was wird das Zeichen sein für dein Kommen, für das Ende der Welt? Jesus sprach, seht zu, dass euch niemand verführt. Das war das Erste, Verführung. Zweitens. Denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin Christus. Und sie werden viele verführen. Vers 11. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Also dreimal in einem Kapitel diese Sache, es wird Verwirrung geben, Verführung. Ich sehe immer wieder unsere Freunde, die Zeugen Jehovas, wie sie mit zu zweit durch die Dörfer und Städte pilgern und die Leute einladen zu einem Abweg. Viele andere Dinge, es gibt ja viele andere Sachen noch. Wenn ich bedenke, Kampf mit den falschen Lehren, das ist bis in unsere Politik hinein. Zurzeit, ich glaube, wir wissen alle, was läuft. Wir haben diese Gender-Ideologie, das ist ja der Gipfel aller Bosheit, dass man ein Geschlecht aussuchen kann. Das ist gegen die biologischen Fakten. Völlig verwirrt, völlig blind. Und viele andere Dinge, die da laufen, da muss man gucken. In Deutschland ist ja eigentlich das Grundgesetz, auf dem die 10 Gebote, ist ja das Fundament des Grundgesetzes, völlig abgeschafft. Auf allen Bereichen. Sagen wir bei der Abtreibung, was weiß ich, die Befreiungstheorie, was alles gewesen, Theologie der Revolution und was alles gewesen. Seit meiner Jugend habe ich das wie eine Salami-Art Taktik gemerkt, wie das Gebot Gottes, Gottes Wort abgeschafft. In unserer Zivilgesellschaft ist Gott nicht mehr präsent. Eure Nachbarschaft. Und das sagt uns doch Jesus, jetzt bin ich wieder am Anfang. Bevor er kommt, wird es so sein. Die Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen, die Liebe in der Gemeinde wird in vielen erkalten und. Guckt es mal selber nach. Lasst euch nicht verführen. Das ist sehr, sehr nah. Neuguinea, da wo wir gearbeitet haben, waren die Adventisten, die 7-Tage-Adventisten. Ich weiß nicht, ich kann nicht in einen Menschen beurteilen. Vielleicht gab es auch Gläubige, Echtgläubige, die wussten es nicht anders. Aber die Lehre der Adventisten ist ja falsch. Nur wenn der Sabbat gehalten wird von allen, dann kann Jesus wiederkommen. Ich möchte nicht, dass ihr euch jetzt mit den Adventisten befasst, aber ich will nur sagen, das ist falsch. Das ist ein ganz haarscharfer Irrweg mit vielen anderen. Ich kann mich jetzt nicht ausführlich damit befassen. Schaut selber und guckt, wo die Irrwege sind. Ich bin froh, dass diese Gemeinde, so wie ich euch kenne, auf dem richtigen Weg ist. Und passt auf, dass ihr bleibt in der Wahrhaftigkeit. Ich habe am Anfang, das ist mir ein wichtiges Gebet, das tue ich immer. O komm, du Geist der Wahrheit, und kehre bei uns ein. Verbreite Licht und Klarheit, verbanne Trug und Schein. Gieß aus dein Heiligfeuer, du Herz und Lippen an, das jegliche Getreue den Herrn bekennt. Das ist wichtig. Und damit bin ich am Schluss, dass wir in diesen 4 Punkten, wiederholt es nochmal, doch, es gibt noch viel mehr, aber das sind für mich jetzt 4 Punkte, die wichtig sind, wesentlich. Das erste in unserem eigenen Herzen, da bei mir und dir, dass wir da den Kampf nicht aufgeben, dass wir führen, dass wir Widerstand leisten. Und wenn wir fallen, gibt es das Kreuz Jesu, da dürfen wir hinkommen. Komm zum Kreuz mit deinen Lasten, müder Pilger, du, bei dem Kreuze kannst du rasten, da ist Ruhe. Das ist der persönliche Kampf. Zweitens, der Kampf in der Familie. Im engeren Bereich, in der Freundschaft, Davids, habe ich. Da merkt man es, da tut es weh. Menschen, die man liebt. Aber Jesus kommt zuerst. Und drittens, der Auftrag der Gemeinde Jesu, in der ungläubigen Welt zu verkündigen. Da, wo man ihn nicht kennt. Schafe mitten unter die Wölfe. Auch das tut weh. Man kann sich da Wunden zuziehen, man kann auch ermordet werden, wie in den kommunistischen ehemals Ländern oder auch in arabischen Ländern. Und schließlich auch die falsche Lehre, dass wir am Wort bleiben. Das Wortverkündigung ist Bibelstunde, dass man sich genau damit befasst, wie die Berühr, und sie forschten nach, ob es sich so verhielte. Kennt ihr diese Lehre? Dabei bleiben. Und das wünsche ich euch. Und deshalb kommen wir auch gerne zu euch, weil wir eines Sinnes sind, weil wir diese Richtung beibehalten und diesen Kampf aufnehmen. Die jungen Männer, schön, wenn man 3 junge Burschen sieht, die so frisch noch im Leben sind und noch vieles vor sich haben, nimmt diesen Kurs auf, und die Mädchen dahin natürlich auch. Und wir Alten auch. Ich bin ja alt. So. Und ich bin dankbar, dass ich Jesus kenne. Und es ist das Beste und Schönste, was einem passieren kann, sein Eigentum zu sein. Denn Jesus kommt wieder. Ein Lied, das ich liebe, das heißt, dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Sein wird die ganze Welt. Denn nach seines Todes hat Gott alles in seine Hand gestellt. Ja, und das wünsche ich euch, diesen festen, zuversichtlichen Glauben. Bleibt dabei, lasst euch von Jesus führen und Gott segne euch. Amen. Herr Jesus, du bist hier und wir sind dein Eigen und wir wollen es auch bleiben. Du kennst die großen Anfechtungen dieser Zeit und Welt, in der wir alle stehen, mehr oder weniger, aber keine ohne. Lass uns deine Hand erfassen und halte du uns fest und führe uns durch diese Zeit. Und wir warten auf dein Kommen sehnlich, dass du wirklich dein Reich baust, dein Wille geschieht und dass die Macht der Finsternis auch in dieser Zeit noch gebrochen wird und dass Menschen zum Heil und Leben finden. Wir danken dir dafür. Amen.